Im Allgemeinen würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr LehrerInnen sich einfach, also all diese Süßkartoffellehrerinnen, sag ich jetzt mal, sich zusammentun und netzwerken.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Okay, dann.
Ja, würde ich mal
herzlich
sagen.
Herzlich willkommen.
Genau,
es geht los.
Herzlich willkommen. Hallo.
Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, über den wir uns total freuen und auch darüber, dass es so spontan geklappt hat. Vielleicht nehme ich das gar nicht vorweg, sondern du sagst direkt selber, wer du bist und stellst dich einmal ganz kurz vor.
Hallo. Ja, danke Nicole und Christina für die Einladung. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin Autor und Journalist, schreibe zu verschiedensten Themen, arbeite als Journalist investigativ für verschiedene große Medien und schreibe, wie gesagt, Bücher. Unter anderem jetzt auch mein neues Buch, Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken, ist bei Piper erschienen, so rum. Und zwar gestern.
Yay!
Bin voll happy und fand es einfach sehr, sehr cute und sehr, sehr toll, dass ihr mich angefragt habt, weil ich glaube, dass wir in Deutschland schon viel über Bildung sprechen, aber nicht in der Art und Weise, dass ich sagen kann, das ist ein inklusiver Diskurs. Also im Sinne von, dass alle SchülerInnen in Deutschland mitgedacht werden. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Und deswegen bin ich super, super gerne in eurem Podcast auch. Und jetzt, Achtung, ein bisschen schleimi. Ich habe riesigen Respekt vor LehrerInnen einfach. Ich glaube, ich würde diesen Job nicht machen können. Also so stelle ich mir ihn zumindest vor. Und einer meiner besten Freunde, beziehungsweise er ist Partner von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, ist Lehrer. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, quasi auch so genau diese Strukturen aufbrechen zu wollen und einen inklusiven Unterricht anbieten zu wollen. Das ist nicht selbstverständlich in Deutschland und das ist traurig und darüber können wir vielleicht auch reden.
Sehr, sehr gerne. Ja, wir sind große Fans des Buches. Ne? Du hast ja gerade gesagt, es ist gerade erst erschienen, aber wir haben durch Insta schon ein bisschen früher davon gehört und dich natürlich auch in letzter Zeit auch mit der besten Instanz und so weiter verfolgt. Und dadurch hatten wir das Buch vorbestellt und haben es deshalb auch schon gelesen. Ne? Das sollte man vielleicht vorwegnehmen. Und damit nicht alle denken, wir hätten das jetzt innerhalb von ein paar Stunden gelesen, weil es ja gerade erst erschienen ist. Also wir haben es tatsächlich am Wochenende gelesen und waren total begeistert. Und da kommen wir vielleicht auch schon direkt in so eine LehrerInnen-Perspektive. Vor allen Dingen auch, weil der Anspruch ja ist, zu überlegen, was kann man tun. Ne? Also weil du ja konkrete Tipps am Anfang gibst und selber auch sagst, nach deinem ersten Buch hast du oft die Rückmeldung bekommen, und was jetzt? So, und ich glaube, das ist eine Frage, die sich auch vielleicht auch vor allem im Bildungssektor für diejenigen, die Interesse haben, dann oft stellt. Und daher waren wir ganz, ganz dankbar, vor allen Dingen auch für das letzte Kapitel.
Ja, ich meine, jetzt wisst ihr, wie eure SchülerInnen sich fühlen, wenn sie schnell und gründlich Texte lesen sollen, und zwar in kürzester Zeit. Also es haben sich jetzt tatsächlich schon am zweiten Tag nach Erscheinen sehr, sehr viele Menschen bei mir über Insta gemeldet, dass sie das Buch schon fertig haben. Und ich so, wow, also ist richtiger Lockdown, nichts zu tun. Die Leute setzen sich hin und lesen Bücher. Finde ich natürlich toll. Und wie du schon gesagt hast, Nicole, es ist für mich nach Unterweisen, das war mein erstes Buch, das vor 3 Jahren erschienen ist, schon immer eine große Frage, als mir gesagt wurde, bei all diesen Lesungen so face to face, wir können uns vielleicht vage daran erinnern, dass man sich auch treffen konnte. Und viele haben mich halt gefragt, okay, wir haben halt verstanden, es gibt halt Rassismus, es gibt Strukturen der Privilegierung, unter anderem auch im Bildungssystem, wie ich im ersten Buch beschreibe und was können wir jetzt dagegen tun? Und das ist eine riesige Frage, vor der ich bis heute wirklich großen Respekt habe auch. Und dann habe ich mich irgendwann mal mit meinem Verlag Piper dann zusammengesetzt und mutig dann entschieden, dass ich mit Hinblick genau auf diese Frage ein neues Buch nochmal schreibe. Wissend, dass ich natürlich nicht so ein Patentrezept auf den Tisch legen kann, so hier 1, 2, 3 und dann ist Rassismus vorbei. Das geht leider nicht. Leider, also sagen wir mal so, hätte ich dieses Rezept, ich hätte es schon längst gedroppt quasi und hätte es nicht so lange irgendwie für mich behalten. Aber was ich versucht habe, ist quasi einen Beitrag irgendwie zu leisten beziehungsweise was anzubieten, auch mit den 50 konkreten Punkten, die ich ja im letzten Kapitel nochmal aufwerfe, zu sagen, okay, das sind wirklich ganz konkrete Punkte, an denen kann jede Person im Rahmen ihrer Möglichkeiten arbeiten. Das können dann 30 Punkte für eine bestimmte Person sein, die irgendwie gut zutreffen. Können 10, können 50 Punkte sein. Und wenn ihr, keine Angst, ich mache hier jetzt keine Klausur oder so, aber ich denke natürlich auch Bildung und Bildungssystem immer mit, weil ich gemerkt habe, dass in Deutschland ein Grundproblem ist, das glaube ich aber bekannt ist, dass sehr, sehr früh schon ausgesiebt wird. Das habe ich so in anderen Ländern überhaupt nicht erlebt. Also ich bin viel, viel unterwegs. Ich bin ja in Marokko zur Schule gegangen und nicht in Deutschland. In Deutschland nur zur ersten Klasse. Vielleicht können wir darüber auch reden, dass irgendwie diese ganzen Erinnerungen. Und dann fahre ich in die USA und nach Frankreich, in den Nahen Osten. Ich war in Südkorea, wo auch zum Beispiel hoher Leistungsdruck herrscht. Aber dieses Aussieben ganz früh, das ist so eine deutsche Spezialität, glaube ich. Und die vereint sich mit den rassistischen Strukturen, die überall zu finden sind und hat dann zum und das Ergebnis ist quasi, dass vor allen Dingen schwarze SchülerInnen und SchülerInnen of Color, also diejenigen, die Großeltern als sogenannte GastarbeiterInnen zum Beispiel haben oder geflüchtete Kinder zum Beispiel, dass die sehr, sehr früh einen großen Nachteil schon haben. Und das ist jetzt nicht einfach so gefühlt, sondern man muss sich aber die ganzen Statistiken anschauen. OECD zum Beispiel, das reproduziert sich alles in Deutschland, wenn man halt Eltern hat, die keinen hohen Bildungsabschluss haben, dann sieht man das auch bei den Kindern. Und es liegt nicht an den Eltern oder am Haushalt, sondern vor allen Dingen am Bildungssystem. Und ihr seid viel näher dran als ich. Und genau das müssen wir wirklich in Deutschland besprechen.
Mhm, total. Ich danke dir sehr. Mir sind jetzt direkt die Gedanken in den Kopf gekommen. Ich finde das unfassbar paradox, dass man als Lehrerin oder als Lehrer ganz, ganz viel über individuelle Förderung nachdenkt und auf den Zuschnitt, auf alle SchülerInnen und einfach auf jeden Einzelnen schauen soll und da diagnostizieren und sprachfördern und alles Mögliche. Und letztlich stellt sich aber trotzdem immer noch dieses Problem, was für alle total offensichtlich ist, und das hat, glaube ich, ganz viel mit diesem Selektionsprozess zu tun, den du gerade angesprochen hast. Aber die Frage ist ja, eigentlich ist das Bildungssystem ja das System, in dem man vielleicht noch mit am besten diese Strukturen aufbrechen könnte. Und das passiert aber trotz alledem nicht, obwohl immer alle davon sprechen, ja, wir haben ja das Prinzip der individuellen Förderung und gehen auf jeden Einzelnen und auf jede Einzelne ein.
Es kann ja nicht sein, dass man als Schülerin in Deutschland Glück haben muss, eine engagierte Lehrerin zu haben, weil daran hängt es am Ende. Überall, wenn ich hingucke, das steht und fällt, ob eine Lehrerin wirklich zum Beispiel für ihren Job brennt oder nicht. Und natürlich, ich will jetzt keiner Lehrkraft zu nahe treten, weil ich glaube, das ist, wie gesagt, auch ein Job, vor dem ich großen Respekt habe. Aber es kann ja nicht an der Mut von der Person hängen, ob Kinder gefördert werden, individuell oder wie sie gefördert werden oder nicht. Oder das kann ja auch nicht daran hängen, ob man jetzt auf eine gute Schule quasi kommt oder auf eine sogenannte Brennpunktschule, was ja an sich schon ein sehr Minusblickkonzept ist. Ich sitze hier in Berlin, ihr seid in Köln, wir wissen genau, dass es genau diese Schulen gibt, wo halt Kinder auch abgeschoben werden. Und ich wäre auf so eine Schule gekommen in Hessen der 90er Jahre. Und das schreibe ich ja auch im Buch. Und ich habe auch mit meinen Schwestern darüber lange diskutiert, dass es natürlich total schwierig war, dass meine Eltern, als ich sieben Jahre alt war, gesagt haben, wir nehmen jetzt unsere Kinder und gehen nach Marokko, damit wir ihnen eine gute Schulbildung, zumindest Gleichberechtigung quasi bieten können. Das ist für ein Kind nicht leicht, quasi aus dem Umfeld rausgezogen zu werden. Die Freunde sind dann weg, man war im Kindergarten, dann neue Sprache und so weiter und so fort. Aber dieses Motiv zu sagen, ich will nicht, dass meine Kinder aufgrund ihrer Herkunft auf eine Sonderschule automatisch kommen, kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Eltern das für ihre Kinder wollen. Und das ist natürlich irgendwas, wo ich halt denke, dass da wird Bildungspolitik gemacht, glaube ich, in den Ländern. Und mir fällt jetzt kein Bundesland ein, wo ich sage, das ist da perfekt. Es gibt natürlich Abstufungen, aber da wird Bildungspolitik gemacht als Klientelpolitik. Da wird natürlich auf Gymnasium geguckt und da gibt es natürlich irgendwie auch auf Seiten der Lehrerschaft Lobbygruppen, die natürlich irgendwie das erhalten wollen. Und ich war jetzt an einigen Schulen unterwegs als Referent. Und zuletzt im Sommer 2020, wo wir dachten, wir können Corona besiegen und wir können jetzt alle wieder irgendwie rumtingeln und so, da war ich in Baden-Württemberg auf einer Schule. Und da war eine Schülerin of Color, die genauso aussah wie ich, halt mit langen Haaren. Ich nehme das zurück, sie sah aus wie meine Schwester, quasi so wie meine kleine Schwester. Und ich habe sie direkt so ins Herz geschlossen und die war so aufgeweckt. Und dann kam die aber zu mir und hat gesagt, du bist der Erste, der so aussieht, wie er aussieht und bei uns vorgetragen hat. So, und ich so, wie kann das eigentlich sein? In Baden-Württemberg bei Stuttgart? Das ist eigentlich nicht okay, weil Repräsentation vor allen Dingen für junge Menschen total wichtig ist. Und ich war neulich hier an einer Schule zur Zeugnisvergabe als quasi Gast, so das war so eine digitale Veranstaltung wegen Corona. Und es ist so eine Schule, wo schon von außen, glaube ich, gesagt wird, okay, ist ein Gymnasium, aber ihr kennt ja all diese Vera-Geschichten und keine Ahnung und so viele Bildungswissenschaftlerinnen und so, und die immer wird gemessen, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund, und das wird dann so als Makel verkauft. Und das waren so aufgeweckte Kinder. Es waren so tolle Fragen und so engagierte Beiträge auch von den Kids. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, das hängt an den Lehrerinnen dort. Das hängt an den Lehrerinnen, und das kann ja nicht sein, dass man halt, wie gesagt, Pech hat an einer anderen Schule und da wird man halt nicht so gefördert. Und können gleich auch noch ein bisschen Gossip über DirektorInnen
machen. Ja, gerne.
Immer glaub, gerne. Das hatten wir heute schon das Thema.
Das Thema hatten wir gerade schon, lustigerweise, in unserem Vorgespräch. Mhm. Was mir direkt eingefallen ist bei dem, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich einmal, wie immer, in diesem Kontexten das Thema der Intersektionalität, ne? Also dass es natürlich nicht ausreicht zu überlegen, wie kann man Schulen antirassistischer gestalten. Es geht um Bildungsgerechtigkeit, es geht um so viele Themen gleichzeitig. Das ist bei mir irgendwie so direkt aufgepoppt wieder in dem, was du gerade geteilt hast. Und gleichzeitig aber auch dieser Aspekt des, für wen wird eigentlich Schule gemacht und wer wird da eigentlich mitgedacht? Und ich glaube, um da jetzt so ein bisschen aus der Praxis zu sprechen, das ist ja auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, da wir uns privat letztlich, und das ist ja was, wo man sich schon denkt, wie kann das sein? Ihr seid ja Lehrerinnen, privat mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, privat diese Gespräche führen und über Stunden und Tage und so geführt haben, weil wir gewisse Dinge gelesen haben, uns in gewissen wie man immer so schön sagt, Filterblasen bewegen und dadurch daran gekommen sind oder auf die Idee gekommen sind, so immer wieder über Schule zu sprechen und zu bemerken, es muss was passieren, denn auch wir sind natürlich nicht davor gefeit, diese Fehler zu begehen, während wir unterrichten, aber wir müssen uns selber bilden, aber es kommt aus uns heraus. Und da ist ja so meiner Meinung nach, und ich denke jetzt mal, ich unterstelle dir in dem Fall, dass du mir da bestimmt zustimmst, so eine Sensibilisierung absolut notwendig, um dafür zu sorgen, dass Leute verstehen, dass Repräsentation zum Beispiel, als den Punkt, den du genannt hast, dass das wichtig ist. Und erst die Leute, die das verstehen, können dafür sorgen, dass das passiert. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie bekommen wir, wenn wir jetzt in die Gegenwart gucken, denn tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer dafür sensibilisiert? Also wir können jetzt sagen, ja, wir machen einen Podcast und wir hoffen, dass uns 10 Kolleginnen oder mehr zuhören, aber das reicht ja nicht aus. Also das ist ein schöner Versuch und das ist, will ich jetzt damit also nicht sagen, das sollte man nicht machen, aber wir brauchen ja mehr. Hast du da irgendwelche Ideen?
Also ich glaube, bei diskriminierungskritischen Debatten muss man immer auch auf das Machtgefälle achten. Weder ich noch ihr beiden noch andere LehrerInnen können natürlich irgendwie ein System einfach ändern. Wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten darüber reden und ein bisschen in der Lehrerschaft oder in der Schule ganz konkret quasi an Projekten arbeiten. Aber das System an sich müssen natürlich die politischen Verantwortlichen anpacken. Und die brauchen so eine Art politischen Markt. Also man muss sagen, das lohnt sich halt, da wirklich inklusiv zu denken, wenn es um Bildungspolitik geht, weil dann kriegt ihr halt mehr WählerInnenstimmen, zum Beispiel. Ich bin natürlich kein Politiker und kann halt ganz einfach darüber reden und nörgeln. Ich nörgle ja als Job, das ist so mein Job. Und gleichzeitig weiß ich, dass die Baustellen so vielfältig sind und so, es fängt schon mit der Anerkennung an. Also ich glaube, ich weiß nicht, ihr könnt mir aus eurer Perspektive gerne schildern, wie ihr das erlebt, aber LehrerInnen bekommen in Deutschland, anders als zum Beispiel in Frankreich, so ein ganz komisches Side-Eye immer, so, ach, du bist Grundschullehrer. Grundschullehrerin ist so wichtig.
Total.
Und es ist so ein krasser Job und das ist quasi wirklich ein Baustein, um eine bessere, inklusivere Gesellschaft irgendwie zu ermöglichen überhaupt. Und in Deutschland heißt es immer oder oft so, nee, das ist jetzt irgendwie jetzt nur Grundschullehrer, wo ich denke, okay, gut, das ist so das eine. Aber wenn wir auch vorher ansetzen, und das ist dann auch eine Genderfrage bei frühkindlicher Bildung, ist schlecht bezahlt, keine Anerkennung. Wir sehen ja jetzt im Zuge dieser Corona-Debatte, Leute sind dagegen, dass Kita-Erzieherinnen geimpft werden, obwohl sie dafür sorgen, dass Eltern überhaupt dann noch quasi fürs Kapital arbeiten können. So vieles hängt miteinander zusammen. Später natürlich auch Hochschulbildung ist, glaube ich, nicht bei euch das Thema, aber da auch prekäre Arbeitsweisen. Und deswegen ist es total wichtig, nochmal zu sagen, Bildungsjobs müssen einfach attraktiv sein. Sowohl aus ideeller Sicht als auch aus finanzieller Sicht. Also wir reden in Deutschland nicht so gern über Geld, aber Geld ist halt wichtig im Kapitalismus. Und deswegen diese ganzen Debatten mit Verbeamtung oder Nichtverbeamtung und so, das sind berechtigte Debatten, finde ich. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wenn man jetzt Mohammed heißt und jung ist, 13 und man geht zur Schule und alle potenziellen Role Models, also das sind ja die LehrerInnen, sind halt weiß. So. Dann denke ich mir auch natürlich. Und wenn dieser jungen Person dann noch erzählt wird, du kannst das nicht und du darfst das nicht, ach, Studium, haha, nee, mach mal hier Handwerk oder so. Ich habe auch nichts gegen Handwerk. Das ist gut. Ausbildung ist gut. Auch wenn man es möchte, quasi in einer Branche zu arbeiten, wo man, ich will nicht klassistisch rüberkommen. Das ist mein Anliegen. Aber wenn der kleine Mohammed Autor werden möchte, dann soll er Autor werden. Sich ausprobieren, vielleicht klappt es nicht, vielleicht klappt es, ich weiß nicht. Aber vielen jungen Menschen wird einerseits ganz direkt gesagt, nee, für dich ist das und das vorgesehen. Und andererseits sieht diese Person, diese Schülerin überhaupt gar nicht quasi, dass sie was anderes werden kann, weil alle möglichen Role Models in der Schule, in den Medien, dann häufig halt auch jetzt auf Social Media, sind halt nicht repräsentativ für diese Gesellschaft, in der wir leben. Und so müssen wir, glaube ich, vor allen Dingen den politischen Entscheidungsträgern klar machen, mit Journalismus, mit Aktivismus, mit Podcasts, alles, was geht, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm,
total. Du hast eben so ein schönes Bild benutzt, so eine schöne Metapher. Du hast gesagt, wir müssen, es gibt einen Bildungsmarkt und man muss die Investitionen für PolitikerInnen interessant machen. Und da ist ja wirklich die Frage, wir haben schon auch mit anderen Podcast-Gästen und Gästinnen darüber gesprochen, dass gerade was diese Repräsentation anbelangt, es natürlich total wichtig ist, dass man auch jetzt gerade, wo es eben noch nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dass man externe Partner in die Schule holt, dass man einfach anderen Input bekommt, der eben nicht durch dieses glattgebügelte System, so wie es gerade noch existiert, quasi vorgeprägt ist und dass die SchülerInnen sehr früh eben auch schon Kontakt zur wahren Welt haben können und eben da sich auch Träume und entwickeln und Visionen entwickeln können. Das ist ja total wichtig. Aber was ich mich immer frage, es ist ja schon traurig genug, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, weil eigentlich sollte es ja vollkommen klar sein, dass im Bildungssektor, dass das ein Sektor ist, der bedient werden muss und dass das wichtig ist für eine Gesellschaft. Und jetzt denken wir darüber nach, wie können wir den PolitikerInnen die Investitionen schmackhaft machen? Das heißt, was können wir für Argumente vorbringen, um genau das für alle gleichermaßen zugänglich und für alle Menschen, die am Bildungssystem beteiligt sind, wie können wir da sicherstellen, dass das für jeden, der Teil dieser Gesellschaft ist, ein Ort, an dem er sein will, an dem er zur Schule gehen will, an dem er arbeiten will oder sie, wie kriegen wir das hin? Und ich frage mich, du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt so viele Studien, die Bildungsungerechtigkeit belegen und in denen steht, das und das und das ist der Grund dafür und es wird trotzdem nichts getan, außer dass gesagt wird, es gibt das Prinzip der individuellen Förderung an der Schule, go for it. Und das ist ja totaler Quatsch. Also es ist nämlich tatsächlich so, wie du festgestellt hast, das kann man versuchen und viele Kollegen und Kolleginnen versuchen das auch, aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den wir da tatsächlich tagtäglich führen müssen. Und da ist wirklich für mich die Frage, wie kann man so eine Revolution von unten starten? Also was können wir machen, um diesen Bildungsmarkt aufzubauen?
Also erstmal total frustrierend, wenn dann die nächste Studie nochmal in Auftrag gegeben wird, dass es überhaupt Bildungsungerechtigkeit gibt. Wie die nächste Studie, dass es Rassismus gibt und so. Und ich so, schadet nicht, aber irgendwann mal müssen wir auch weiter in die Debatte quasi einsteigen. Und meine ehemalige Mitbewohnerin, als ich Studi war und in der WG gewohnt habe, ist Erziehungswissenschaftlerin. Hallo Susi, wenn du zuhörst. und ich meine, sie hat mir so oft aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive erklärt, was eigentlich die politischen Kriterien bei Bildungspolitik sind. Das ist hanebüchen. Also da werden irgendwelche Matrixe und irgendwelche, keine Ahnung, es geht um Noten und es geht um vor allen Dingen quantitative Daten, also wirklich reinkippen in irgendwelche Programme und dann gibt es so Ziele und man muss irgendwie alle Kinder oder alle SchülerInnen irgendwie dahin führen, dass die Indexe oder keine Ahnung, Punkte und was weiß ich. Ich bin auch tatsächlich als Anthropologe immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um diese großen Studien geht, beziehungsweise diese politischen Entscheidungsmechanismen, wo es darum geht, ein Punkte-Matrix-Ding irgendwie in die Richtung zu schieben oder so. Und wo ich so denke, das ist ja an sich schon methodisch total komisch, wenn man dann am Ende sagt, ja, individuelle Förderung, aber das wird halt als Kriterium gar nicht so wirklich anscheinend, zumindest laut meinen Informationen, ist es zumindest nicht im Vordergrund bei der politischen Entscheidungsfindung. Und wenn ich halt merke, dass es am Ende bei der politischen Entscheidungsfindung nicht darum, wir leben ja in einem sehr reichen Land. Mhm. Also eigentlich ist es total komisch, irgendwie zu sagen, man spart halt an der Bildung oder so, was hier getan wird tatsächlich. Ich meine, Corona-Zeiten und man liest, in einigen Schulen gehen die Fenster nicht auf.
Ja, aber dafür haben wir jetzt ein Brockhaus.
Ja, das schön, ist so schön. Oder in einigen Bundesländern, LehrerInnen haben jetzt auch E-Mail-Adressen. Ja. So, ja, wow. Genau. Wow. Oder, keine Ahnung, plötzlich irgendwie, wir haben halt eine Lernplattform online. So, ich denke so, ist halt auch peinlich und schwierig so ein bisschen. Dass das jetzt, ist gut, dass da jetzt so ein Schub kommt anscheinend, weil die Not halt wirklich sehr, sehr groß ist. Vor allen Dingen für jene Kinder wieder, die nicht die Privilegien haben, dass sie zu Hause die Geräte haben, die Eltern haben, die halt dann doch am Ende mit den Unterricht machen, jetzt im Lockdown, die heimische Bibliothek haben und so. Wo ich so denke, was habt ihr eigentlich als politische Entscheidungsträger in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit diesem Bildungssystem gemacht, außer wirklich gesagt, ist halt eine Frage des Haushalts. Mhm. Woher ein Kind kommt, ob es dann reüssieren kann oder nicht. Und dann kommt natürlich immer und immer wieder ein Jugendlicher, eine Jugendliche, die, keine Ahnung, seit 2015 erst nach Deutschland gekommen ist und so richtig starmäßig abgegangen ist mit 1-0-Abi und so. Und dann kommt das in der Abendschau oder so und alle klatschen. Und ich denke, das ist nicht wegen deutsches Bildungssystem, sondern trotz.
Genau,
ja. Ja. Ganz genau.
So, und ich finde das, und das meinte ich mit politischen Markt, also zu sagen, ich bin ja auch kapitalismuskritisch, aber pragmatisch gleichzeitig zu sagen, wenn ich noch ein Beispiel einführen darf.
Ja, klar.
Es gibt diesen Minusblick bei Muttersprachen, wenn Kinder in die Schule kommen. Zu sagen, oh Gott, das Kind spricht Türkisch im Haushalt oder Arabisch oder Serbisch von mir aus oder Russisch. Und da war ja eine gewisse Regierungspartei, ich sage den Namen CSU, die ja mal eine Kampagne gemacht hat, im Haushalt, also in der Familie, muss Deutsch gesprochen werden.
Und in Kitas.
Und auf dem Kitas. Schulhof.
Und auf dem Schulhof, genau. Das habe ich ganz vergessen. Das war ja groß in den Medien. Wo ich denke, seid ihr verrückt? Ihr wollt eure Produkte überall hinverkaufen, wäre doch voll geil, wenn ihr Kids habt, die verschiedenste Sprachen können, damit eure Stinkediesel oder was ihr da alles produziert, überall groß verkauft werden könnten. Also bitte nicht natürlich diese unfreundlichen Sachen verkaufen, aber der Hintergedanke ist, dass man natürlich mit einem kapitalistischen Argument sagen kann, Schule kann dafür sorgen, dass die tatsächlich in dem Fall die individuellen Skills eines Kindes und die Hintergründe, die ein Kind mitbringt, zum Beispiel eine Muttersprache oder eine sogenannte interkulturelle Kompetenz, ich mag das Wort nicht, aber egal, dass das gestärkt wird und obendrauf Sprachförderung so gelingt, dass dann eine polyglotte Person draus wird. Wir reden ja auch die ganze Zeit über Fachkräftemangel oder so, ist doch gut, wenn eine Person 2 oder 6 Sprachen kann, als wenn sie eine Sprache kann und dann nicht gut, weil die Lehrerin total dann keinen Bock hat, da Deutschunterricht zu geben. Egal, ich rede so lang.
Nein, gar nicht, gar nicht. Ich muss da nur direkt wieder an Satire denken, weil wir gerade in unseren Oberstufenkursen das Thema Sprache besprechen, jetzt mit den Kids, die Abi machen. Und ein großes Thema ist innere Mehrsprachigkeit. Und das heißt, wir sprechen darüber, was es bedeutet, bilingual aufzuwachsen und was das für Vorteile birgt und was das eben bedeutet, auch Code-Switching und diese ganzen Sachen sind da Thema. Und das besprechen wir mit unseren SchülerInnen, die natürlich zu einem ganz großen Teil mehrere Sprachen sprechen. Und die sagen dann immer ganz zu Recht, ja, aber das spielt ja vorher in den Jahren im Unterricht oder in der Schule gar keine Rolle. Das wird ja überhaupt nicht genutzt. Da redet ja keiner drüber. Das ist allenfalls lästig.
Aber das hat, glaube ich, was mit diesem traditionellen Bildungskanon zu tun. Also ich saß auch in so Kommissionen, wo Stipendien vergeben worden sind oder kenne auch so ein bisschen so PersonalerInnen. Und die gucken wirklich, ob hat der Kant gelesen und Goethe und Schiller. Und ich habe nichts gegen Kant und Goethe und Schiller, aber es ist ein bisschen langweilig unter uns. Es ist halt so, das bereitet eine Person nicht auf die Realität vor, wenn man nur sich aus, sage ich jetzt mal, einer Richtung, ohne jetzt Goethe zu nahe zu treten, quasi bedient bei diesem Kanon. Sondern was ich ja im Buch schreibe, im weißen Fleck, ist eigentlich, muss man diesen Kanon in den Papiermüll schmeißen, was nicht bedeutet, dass man ihn nicht recyceln kann. Ich weiß, es ist ein bisschen provokativ für einige, vielleicht auch für LehrerInnen. Und dann kann man wirklich sich nochmal einen neuen Kanon zusammensetzen. Von mir aus kritisch Kant lesen, aber dann auch Franz Fanon kritisch lesen und Fatima el-Mernissi kritisch lesen, weil dann kann man auch in die Welt da rausgehen und sagen, okay, ich habe zumindest als junge Person so ein bisschen überall mir Gedanken gemacht, wie andere Menschen denken, leben, fühlen. Und das passiert im deutschen Bildungsbürgertum überhaupt nicht. Yeah. Gar nicht, null.
Ja, Christina hat ihre Hausaufgaben gemacht und genau diese Textstelle auch eingezeichnet. Und ich wage an dieser Stelle mal eine krasse These. Ich glaube, vielleicht ist sie auch gar nicht so krass, ich glaube, das will das deutsche Bildungssystem auch einfach nicht. Und ich glaube, das ist historisch bedingt und vielleicht auch aus unserem Selbstverständnis, ich sage jetzt uns in Anführungsstrichen heraus, bedingt. Und ich glaube, das hat auch wiederum was mit strukturellem Rassismus und anderen Diskriminierungsformen zu tun. Denn ich habe ganz oft das Gefühl, dass Deutschland sich immer darüber definiert hat, über die Dichter und Denker. Ne? Wir sind das Land der Dichter und Denker.
Kulturnation, bla bla bla.
Und so weiter. Und ich glaube, die Politik und damit auch die Bildungspolitik stellt sich einfach nicht der Frage, was wollen wir hier eigentlich die ganze Zeit reproduzieren? Ne? Das, was du eben angesprochen hast, ist ja sowas, wenn dann in der Erziehungswissenschaft diese ganzen Sachen erhoben werden oder wenn man Theorien über Schulfunktionen beispielsweise liest. Ne? Ich unterrichte Pädagogik, wir reden da über das Thema Schule, wir sprechen über Theorien darüber, wozu Schule eigentlich dient und kommen dann auf solche Dinge wie Gesellschaft reproduzieren, Werte, Normen und so weiter reproduzieren. Das ist ja alles gut und schön, aber natürlich müssen diese Werte und Normen auch regelmäßig überprüft werden und auch überprüft werden, für wen gelten die denn eigentlich? Wen denken wir an dieser Stelle mit? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß, was, es war es wahrscheinlich auch noch nie, ne? Aber vielleicht, wenn wir jetzt nicht ganz so, also wenn wir jetzt auf die Gegenwart gucken wollen, ne, was wollen wir überhaupt? Wollen wir die ganze Zeit das bestehende System, so wie es ist, reproduzieren, dann ist logischerweise eine Suggestivfrage, ne? Also das wollen wir natürlich nicht, das sagen wir auch öffentlich, ne? Also wir wollen Fortschritt, wir wollen Bildungsgerechtigkeit, wir wollen dafür sorgen, dass alle gleiche Chancen haben, aber was tun wir denn dafür? So, und dann kommen wir, glaube ich, ganz oft an diesen Punkt, den du eben auch schon wieder angesprochen hast, Machtstrukturen, Hierarchien und so, wollen wir die überhaupt verändern? Ne, möchten wir das überhaupt? Denn dann heißt es ja, dass diejenigen, die seit Jahrhunderten Bildung machen, zurücktreten müssten. Ne? Die müssten ja sagen, wir geben Privilegien ab. Die müssten ja sagen, wir verändern was. Und da kommt man dann, glaube ich, irgendwie zu der Antwort, vielleicht liegt es daran, dass das so stagniert, ne? Oder dass wir immer so Jahrzehnte hinterherhängen.
Total. Ich möchte noch eine Schippe draufwerfen, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, diesen Maßstab, den du gerade beschrieben hast, dass wir auch deshalb oder Menschen an diesem Maßstab so krass festhalten in Deutschland, weil das eine Frage der Identitätsgebung ist, die wir quasi nicht loslassen wollen. Und die Frage ist, denke ich, tatsächlich die, dass wenn man neu über Identitäten nachdenken würde und diese Konzepte auch überdenken müsste in diesem Zuge, dass das ganz, 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 ganz viele Menschen in eine heillose Orientierungslosigkeit stürzen würde. Und dass das deshalb in Deutschland nicht passiert. Also wir ignorieren ja ganz, ganz viele Dinge, die hier einfach de facto sachbezogen so sind. und tun so, als würden wir mit Humboldt zusammen immer noch abhängen. Und als wären das so die Best Buddies, die immer noch so hinter uns stehen und so auf die Schulter klopfen und sagen, gut macht ihr das, richtig gut.
Ja, ich meine, Humboldt ja, Fontane ja und so weiter und so fort. Das zeigt ja auch, ich bin auch nicht dagegen, by the way. Ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man auf die Budgets guckt, was es alles kostet. Wie gesagt, Geld ist wichtig und für andere Dinge wird halt nichts ausgegeben oder sehr wenig. Ich glaube, das hängt mit so einer imaginierten kulturellen Hegemonie zusammen, die man auch anderswo findet. Also ich habe in Marokko im Französischunterricht natürlich Voltaire gelesen, Candide ou l'Optimisme. Und mir wurde da in diesem Unterricht nicht gesagt, dass Voltaire ein krasser Rassist war einfach. Weil man sieht da auch, wie wirkmächtig auch diese postkolonialen Strukturen in den Köpfen quasi sind. Und so habe ich das Gefühl, dass das deutsche Bildungssystem sagt, okay, wir haben diesen hochkulturellen Kanon und der kleine Mohammed, jetzt auf mich bezogen in den 90er Jahren in Hessen, der kann sowieso nichts damit anfangen. Deswegen werden wir jetzt in der Vorschule schon quasi ihm einen Test, und das ist wirklich passiert, ihm einen Test geben, ob er malen kann, ob er den Stift halten kann oder nicht. Aber wir schicken den sowieso auf die und die Schule. Deswegen ist egal. Und der, sag ich jetzt mal, Jonas, Professorenkind, der kommt natürlich automatisch aufs Gymnasium. Und das Problem ist, dass jetzt der kleine Mohammed nicht mehr so klein ist und natürlich diesen ganzen deutschen Kanon zerhackt und neu zusammensetzt. Und das finden sehr, sehr viele Menschen nicht so gut. Also ich bekomme auch gerade ja ganz viel Lob, aber ich bekomme natürlich auch kritische Stimmen oder auch hasserfüllte Stimmen, die sagen, was willst du eigentlich, ein Kapitel heißt ja so, was willst du eigentlich, Mohammed? Und das fragen mich so viele Menschen. Und ich so, ja, ich will deinen Job, ich will deinen Posten, ich will einfach deine Chancengleichheit, ich will alles. Und wenn ich das alles habe und viele andere das auch, dann gebe ich auch Ruhe, sowohl als Person als auch als Journalist oder Buchautor gesprochen. Und diese kulturelle Hegemonie kritisch zu hinterfragen, erschüttert, glaube ich, vor allen Dingen jene, die via religiös an dieses Bildungssystem, wie es gerade existiert, glauben. Also ich saß auch mal mit einem Oberstudienrat, das war vor wenigen Jahren, aber der hat so gesprochen, als wäre Bundesrepublik 50er Jahre. So, und das, und für den ist dreigliedriges Schulsystem und quasi die ganzen kleinen POC-Kinder auf die Hauptschule schicken, automatisch, das ist für den Religion. Der findet das gut. Und ich denke so, ja, ist auch schade, dass wir darauf warten müssen, dass all diese Entscheidungsträger, meistens hier nicht gegendert, all diese Entscheidungsträger halt in Rente oder Pension gehen müssen, um eine neue Chance zu haben, da was zu ändern. Und gleichzeitig bin ich auch nicht, wie gesagt, es gibt ganz viele ganz tolle, woke, junge Leute, aber es ist auch zu einfach zu sagen, ja, die neue Generation oder eure Generation wird es schon wuppen. Weil ich weiß auch genau das, und wir können gleich in die Teeküche gehen später, das ist, es wäre natürlich auch utopisch zu sagen, alle mit 30er, die jetzt quasi im Job sind, sind alle woke und finden das alle gut, dass es halt Inklusion gibt. Das ist leider nicht so.
0,0, denn wir wurden ja von den anderen unterrichtet. Also das können wir, glaube ich, aus unserer Biografie heraus absolut irgendwie unterstützen, was du gerade gesagt hast. Also als ich von der Uni gekommen bin, dachte ich auch, Humboldt ist das Nonplusultra, weil Humanismus und so weiter, die haben es gecheckt. Und das hat so lange gedauert, sich zu trauen, selber diese Dinge in Frage zu stellen. Man kriegt das auch von außen im Ref, wann auch immer. Ich hatte immer so eine Demut vor anderen LehrerInnen, die mir ein Schiller-Gedicht nach dem anderen so, ja, aber das ist doch hier eine intertextuelle Referenz zu, keine Ahnung, das musst du doch wissen. Und in den Räubern ist es so und so, dass ich so total so, ne, so, das muss man wissen. Das galt auch für uns. So sind wir ja quasi herangezogen worden, und das ist ein Befreiungsschlag für einen selbst.
Also, anderes Beispiel, warum, glaube ich, vor allen Dingen Bildungssystem in Deutschland sehr, sehr hermeneutisch so erstmal zu betrachten ist und hermetisch abgeschlossen ist. Ich bin weder pro noch contra Kopftuch. Ich bin einfach pro Choice und gegen Zwang. Aber Kopftücher in Schulen ist ein hartes Thema in Deutschland. Vor allen Dingen bei euch in NRW und hier bei uns in Berlin. Und das sind ideologische Denkmuster, die da tatsächlich Repräsentation verhindern wollen. Ich glaube, das ist so der Hintergedanke von diesem Kopftuchverbot an Schulen oder in einigen Bundesländern zumindest. Warum? Also ich glaube, dass viele mächtige Menschen in der deutschen Gesellschaft gar nicht irgendwie per se sagen, Kopftücher sind schlecht, sondern Kopftuchfrauen sollen halt bestimmte Positionen beziehen. Also wenn die Reinigungskraft Kopftuch trägt im Bundestag, ist okay, kein Problem. Oder auch in der Schule, kein Problem, alles gut. Aber wenn plötzlich eine intelligente Frau mit Kopftuch auftaucht und Juristin werden möchte oder halt Role Model vor einer Schulklasse, dann wird es zum Problem. Und das ist so, das auszuhalten, dass halt eben nicht mehr die Bundesrepublik der 50er Jahre hier existiert, sondern dass es viel, viel vielfältiger und komplizierter und komplexer geworden ist, vor allen Dingen in einem Bundesland wie NRW, Leute, das geht einfach nicht mehr, dass man sich da verschließt und sagt, nee, wir haben uns halt dieses Humboldtsche Ideal in den Kopf gesetzt und eine Lehrerin muss am besten, keine Ahnung, den Faust auswendig runterrattern können und am besten bei der Theater AG noch auf die pure Inszenierung quasi achten, dass da jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Modernes oder so dazu kommt. Also so, ich übertreibe so ein bisschen. Sondern zu sagen, wir gucken auch, wie die Realität da draußen in der Gesellschaft ist und versuchen sie in der Schule abzubilden. Damit die Kinder auch in der Schule für quasi das Leben einfach vorbereitet werden. Und dagegen wehren sich ganz die Schulsenatorin der SPD hier in Berlin. Das ist richtig peinlich, was da abgeht, wie versucht wird, quasi aus Schule quasi so einen homogenisierten Raum zu machen, wo es darum geht, dass in der Verwaltung skizziert wird, wie es dort aussehen soll, einfach so von äußerlichen Merkmalen her, aber auch, was der Inhalt sein soll. Natürlich, das muss alles reglementiert werden, aber so ein bisschen Fantasie und eben Räume zu schaffen, damit auch eben individuell auf Schülerinnen eingegangen wird. Das ist doch genau der Kern von individueller Förderung, worüber ihr die ganze Zeit sprecht da in euren Parlamenten und in den Bildungsministerien. Aber das sehe ich halt wirklich nicht in den Parteiprogrammen wiedergespiegelt.
Ja, ich stimme da absolut zu. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch so ein bisschen in die, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Wir können dich ja auch nicht ewig, auch wenn es total Spaß Leider. Macht, hier an dieses Gespräch winden. Ich würde dir die, wir schneiden das dann später rein, ne? Aber ich würde dir die Sprachnachricht einmal vorspielen, die wir bekommen haben von einem Kollegen. Und dann geht es dadurch auch automatisch so ein bisschen über in die Praxis.
Hallo, lieber Mohammed, hier spricht Mehmet, Lehrer aus NRW. Vielen Dank erst einmal auch an das Team Kleine Pause für diese tolle Möglichkeit. Meine Frage an den Mohammed wäre, wie kann man das Thema Rassismus im nach wie vor strukturell weißen Schulsystem angehen? Also konkret, wie kann ich beispielsweise eine weiße Kollegin oder einen weißen Kollegen für Antirassismusarbeit in der Schule gewinnen? Gibt es da vielleicht von deiner Seite irgendwelche Tipps oder Strategien, die du uns LehrerInnen an die Hand geben könntest?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich, wäre gelogen, wenn ich jetzt hier auch wieder so 3-Punkte-Plan quasi auftischen würde und sagen würde, ja, weil da muss man immer auf die individuellen Gegebenheiten eingehen. Mir wurden Fälle berichtet, wo der Direktor sich vehement gewehrt hat, als jemand unter der Lehrerschaft gesagt hat, wir haben so viele Kinder, die sind von Rassismus betroffen, wir würden das gerne thematisieren. wo wirklich auch Leute bedroht worden sind, dass die Konsequenzen negativ, und wo ich so denke, so, hä? Also, schade, dass das verbeamtete Leute sind und man muss sie irgendwo dann anderswo hinschieben, aber es ist halt wirklich, wirklich total frustrierend, was ich da höre. So, das ist das eine, was ich damit sagen möchte, I see you, dass das nicht immer selbstverständlich ist, das zu machen, das so. Having said that, ich glaube, wenn es so ein Kollegium gibt, das sehr, sehr weiß ist, bedeutet es nicht, dass man das nicht thematisieren kann. Es gibt so eine komische Tendenz, dass aufgrund der Nichtbetroffenheit oder Positionierung gesagt wird, ich kann das nicht thematisieren. Nee, das ist dein Job als Lehrerin und Lehrer, genau diese Themen auf den Tisch irgendwie zu bringen und auf die Agenda zu hieven und zu sagen, ich habe jetzt eine Klasse, da sind verschiedenste Betroffenheiten vertreten und ich nehme das jetzt zum Beispiel als Textarbeit in den Unterricht auf und lese jetzt ein Gossi Adichie von mir aus im Englischunterricht zum Beispiel oder lese das Buch von Alice Hastas oder von Natasha Kelly oder von mir aus von Mohammed Abdelhahid. Aber es ist aber es ist so, man kann das, glaube ich, schon in einem gewissen Rahmen in den Unterricht einbauen. Und immer wenn ich höre, dass das passiert ist, das sind Debatten, die sind so wichtig für die Kids, die sind so wichtig einfach für auch das Selbstbewusstsein dieser Kinder, dass es kann ja nicht sein, dass die halt all ihre antirassistische Arbeit oder das Empowerment quasi über, jetzt sehr plump ausgedrückt, über meinen Insta-Account bekommen. Das geht einfach nicht. Es muss auch in andere Sphären reinkommen und das kann man über die sehr, sehr vielen Texte machen, deswegen alter Kanon in den Papiermüll und neuer Kanon quasi sich zusammensetzen. Das ist so das eine im Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe selbst erlebt, wenn ich als Referent irgendwo an Schulen bin, das ist für mich wirklich mit das Anstrengendste. Also ich rede lieber, also vom quasi Nervositätsaufwand und vom Arbeitsaufwand vor 1000 Professoren in der Aula als vor einer Schulklasse. Weil ich muss mich echt zusammenreißen und überlegen, wie ich Dinge auch formuliere. Und da kommen auch Fragen, die sind halt tricky. Und dann muss ich mir echt Gedanken machen, wie kann ich jetzt einer Person eine grundsätzliche Ungerechtigkeit in dieser postkolonialen Gesellschaft eigentlich erklären, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Wenn mir gesagt wird, ich habe keinen deutschen Pass, ich dürfte nicht mit auf den Schulausflug oder verreisen mit der Klasse. Was soll ich der Person, also diese klassische Szene mit Angela Merkel, die dann die Kinder streichelt, das kann man eigentlich Jugendlichen nicht erklären, weil es macht ja auch gar keinen Sinn. Und trotzdem glaube ich, dass wenn dort vorne dann Referentinnen, und die gibt es wirklich an jedem Ort, weil mir wird auch gesagt, wir haben niemanden gefunden. Die gibt es. Man muss einfach nur kurz suchen. An jedem Standort gibt es interessante Leute, interessante schwarze Menschen und POCs, die in verschiedensten Berufen arbeiten oder sie verschiedenste Arbeit machen. Man muss sie nicht zum Thema Rassismus einladen, sondern man kann auch eine Psychologin of Color von mir aus einladen oder jemand, der im Zoo arbeitet von mir aus oder so, keine Ahnung, und halt irgendwie Repräsentation mitdenken. Und das ist total wichtig, glaube ich, als Instrument, sich externe Leute reinzuholen im Rahmen der Möglichkeiten oder mit der Klasse zum Beispiel in ein gutes Museum zu gehen. Das geht dir natürlich jetzt gerade eher schlecht. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Kultur mitgedacht wird in diesen Zeiten. Es ist aber eine Möglichkeit, dass den jungen Menschen nahe zu bringen, dass es halt diese historisch gewachsenen Strukturen gibt. Wenn man zum Beispiel ins Deutsche Historische Museum geht, während eine Kolonialausstellung dort stattfindet, die ich, by the way, auch umredigieren und kuratieren würde, aber besser als nichts, sagen wir mal so. Und im neuen Buch, und dann ende ich auch diesen einen Monolog. In meinem neuen Buch beschreibe ich im Kapitel 7 sehr, sehr minutiös den deutschen Diskurs rund um Erinnerungskultur. Und das ist, glaube ich, mit Kern des deutschen Bildungssystems. Geschichte, deutsche Geschichte. Aber ich habe, und das ist jetzt im Podcast total schwierig, weil das ist ein sehr kompliziertes Thema, ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert in deutschen Schulen, wie über deutsche Geschichte gesprochen wird. Weil so viele berichten mir von jungen Menschen, die einfach sagen, also jungen weißen Menschen vor allen Dingen, die einfach sagen, was habe ich eigentlich damit zu tun? Und ich so, hä? Was ist das für ein Geschichtsunterricht eigentlich, der da stattfindet? Plus, dass da auch Dinge ausgeklammert werden, wie deutscher Kolonialismus, obwohl Kontinuitäten quasi total klar sind zwischen Kolonialismus und dem Terror der Nationalsozialisten zum Beispiel. Und was nach 45 passiert ist, wird auch nicht so kritisch beleuchtet. Und das sind natürlich am Ende, wie gesagt, muss man halt irgendwelche komischen Scores erfüllen und es werden Dinge abgefragt und Wissen abgefragt. Und ich bin, wie gesagt, auch pragmatisch und weiß, dass man jetzt nicht Tabula Rasa machen kann und sagen kann, ich mache den Unterricht so, wie er mir gefällt als Lehrerin. Aber das auch mitzudenken und zu sagen, ich versuche jetzt den Unterricht auch mit anderen Perspektiven anzureichern, das ist total wichtig und das ist so wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Kindern. Ich habe mich verquatscht, aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen.
Ich glaube, damit ist trotzdem sehr zufrieden mit der Antwort.
Ich muss das Licht anmachen, weil hier ist einfach dunkel geworden.
Du bist ganz dunkel geworden, genau, während du gesprochen hast. Ja,
wir haben gelesen, dass du ja auch dein nächstes Buch oder das Buch, was du gerade schreibst, auch über diese Strukturen schreibst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ach so, das war ein Witz. Aber das nächste Buch kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch,
dann schreibst darüber und dann wird das einfach in den Kanon aufgenommen, nämlich über diese Strukturen, die ja einfach 0,0. Also diese Zusammenhänge fehlen halt einfach ganz, ganz oft, ne? Und auch dieses fächerübergreifende. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil des Problems, dass das einfach immer so ein singuläres Erinnern ist, zu dem es aber überhaupt gar keine empathische Verbindung mehr gibt.
Oder ja, mir wird halt, Entschuldigung.
Sag bitte.
Nee, mir wird halt so erzählt, ja, ich habe in, oder Lehrerinnen haben in ihrer Schule Kinder of Color und sie trauen sich nicht, die deutsche Geschichte anzusprechen. Das ist nicht eine Frage von sich trauen oder nicht. Alle Kinder sollten das lernen. Also dann ist total das Problem, wenn man schon quasi da Schulen abschreibt und sagt, nee, die haben irgendwelchen komischen Hintergrund, palästinensischen Hintergrund oder so, das können wir nicht ansprechen. Das ist nicht, das können sich die Kinder nicht aussuchen. Da bin ich auch wieder für Zwang so ein bisschen und denke, das muss man wirklich einfach pädagogisch so aufarbeiten, dass man einerseits Räume bietet, um die eigenen Biografien zu verarbeiten, von mir aus künstlerisch oder Storytelling oder was man da alles machen kann, und einerseits historische Fakten quasi wirklich auch durchpaukt und daraus ableitet, was es eigentlich für den Ethikunterricht bedeutet. Mhm. Und ich weiß, es, so wie in Redaktionen immer in so Ressorts gedacht wird, wird, glaube ich, in Schulen in so Fächern gedacht. Aber das kann man gar nicht so trennen, diese Fragen. Und deswegen, es klingt jetzt so, als wäre ich so irgendwie, keine Ahnung, Fraktion Montessori-Schule, finde ich ein bisschen kritisch. Hoffentlich hören jetzt keine Montessori-LehrerInnen dazu. Aber es ist halt wirklich da, nicht in diesen Fächern zu denken oder zu sagen, das geht jetzt darum, irgendwelche Daten auswendig zu lernen, sondern was machen diese jungen Menschen mit dem Wissen, das sie dann hoffentlich sich aneignen? Das ist eigentlich die Frage, die man stellen muss. Weil aus denen wird hoffentlich alle irgendwie Entscheidungsträgerinnen in der Zukunft. Und wenn, wie im Buch beschrieben, mir gesagt wird, Kinder, das sind so 16-, 17-, 18-Jährige, die tricksen, lügen ihre Eltern an, damit sie nicht mit nach Auschwitz fahren, um dort die KZ-Gedenkstätte zu besuchen, weil sie denken, sie haben nichts damit am Hut. Das geht nicht. Das ist einfach, da läuft wirklich was auch ganz diskursiv, ganz schief, glaube ich, auch in Schule. Und darüber müssen wir auf jeden Fall inhaltlich auch streiten und reden.
Absolut. Also ich kann mich vielleicht kurz outen. Ich bin Geschichtslehrerin. Und es ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass letztlich das, was in Geschichte, im Geschichtsunterricht passiert, was in den Lehrplänen steht, natürlich auch wieder ein großes Privileg ist, weil das Deutungssicherheit bedeutet, so wie wir Geschichte unterrichten. Und das ist eine absolut nicht multiperspektivische Zugangsweise, die auch nicht diese Zusammenhänge, die du eben schon aufgezeigt hast, überhaupt nicht deutlich werden lassen kann. Das ist nicht so gedacht, das ist nicht so gewollt. Das kann man in Projektkursen machen, aber im Geschichtsunterricht ist das, wenn man sich die Lehrwerke und Materialien anguckt, ist das nicht intendiert. Das heißt, es ist eine Diskursfrage letztlich auch. Und wir haben noch vor ein paar Tagen darüber geredet, dass wenn Schule ihre Privilegien abgeben würde, also auch das Privileg zum Beispiel Noten zu geben, dann könnte man also genau das machen, nämlich Projektarbeit und da ansetzen, was wirklich relevant ist für die SchülerInnen und was sie interessiert und was sie für ihr Leben brauchen und was sie jetzt gerade auch an Empowerment brauchen. Und die könnten sich auf verschiedensten Ebenen eben Themen annähern, die ihnen wichtig sind und die ihnen etwas bedeuten und die sie umtreiben. Und wir würden eigentlich nur versuchen zu unterstützen, und so ein bisschen Anregungen vielleicht zu geben oder wenn es Hindernisse oder Hürden gibt, die zu überwinden im Sinne von organisatorische Dinge. Das wäre eigentlich das, was man sich so in Schule wünschen würde und eben keine verklausulierten Vorgaben darüber, wann wir welche Leistungen überprüfen sollen und mit welchem Maßstab, sondern man müsste das halt wirklich komplett anders denken. Wenn man das erreichen wollen würde, glaube ich, was du gerade dir gewünscht hast und was wir uns auch wünschen.
Ich meine, ich bin ja in Marokko auf die Schule gegangen und es ist wirklich französisches System. Das heißt, hinsetzen, zuhören, Klausur schreiben, hinsetzen, zuhören, Klausur schreiben und so weiter und so fort. Und ich weiß genau, dass das ein schlechtes System ist, tatsächlich. Also ich war halt ein bisschen nerdy und der, glaube ich, Streber und so. Aber aus meinem Abiturjahrgang haben zwei das Abitur geschafft und so in der ganzen Schule und in meiner Klasse allein waren 40 Kinder. Und das ist ein Schulsystem, das nach dem französischen Vorbild Eliten ausbilden soll. Und das fängt aber, wie gesagt, wie wir am Anfang besprochen haben, in Deutschland ja viel, viel früher an. Da soll ja ausgesiebt werden, damit im Gymnasium sich dann doch alle entfalten können in den Projektgruppen und in den AGs und so. Und ich glaube tatsächlich, dass das genau das, also was will Schule, was soll Schule eigentlich leisten? Sie soll eigentlich Persönlichkeiten fördern, glaube ich, die Verantwortung übernehmen, im Kleinen oder im Großen. Das kann anfangen bei der Verantwortung für sich selbst überhaupt und endet natürlich irgendwie in Entscheidungspositionen begleiten. Und das passiert noch zu selten an deutschen Schulen, glaube ich. Und es kann sein, dass es irgendwie teuer werden kann, weil man muss unbedingt mehr Personal zum Beispiel einstellen, wenn man individuell fördern möchte. Man muss, wie gesagt, auch die ganz stupiden Sachen wie WLAN und eine E-Mail-Adresse einrichten und so, weil es ist halt 2021. Es muss aber auch so ein Spirit entstehen, quasi zu sagen, wir lassen uns wirklich auf jedes Kind individuell ein und nehmen uns auch Zeit für jedes Kind. Das eine Kind braucht halt weniger Aufwand und man weiß schon, wie man es fördern kann. Das andere, da muss man halt gucken. Und das nicht in der vierten Klasse mit dem Ziel irgendwie abzuschieben irgendwo auf eine sogenannte Brennpunktschule, sondern bis wirklich zum Abschluss. Und dann weiter, wenn es halt in die Ausbildung geht, an die Hochschule oder einfach in den Job direkt. Da geht es wirklich darum, auch begleitend zu sehen, wie können wir auch über den Geschichtsunterricht leisten, um wieder auf Geschichte zu kommen, damit wir wirklich ein Nie wieder hinbekommen. Das ist jetzt gerade nicht gegeben, glaube ich. Und das macht mir auch echt bange, weil man guckt sich halt auch die ganzen rassistischen, diskriminierenden, andersmachenden Diskurse an und fragt sich, wie kann eigentlich heute jemand eine Partei wählen oder in einem Kreis sein in der Partei oder in einem Verein sein, der halt wirklich antisemitische Propaganda verbreitet, Und dann denke ich mir, ja, da hat wirklich was in der Wissensvermittlung und in der Reflexion nicht funktioniert. Also wenn sich Leute und auch teilweise junge Leute auf die Bühne stellen oder bei Twitter als ich bin die neue Sophie Scholl, weil ich eine Maske tragen muss. Ich so, hast nicht, entweder du hast nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht oder dein Geschichtsunterricht war halt ein bisschen müllig. So, und das muss man echt nochmal, das tut weh, ich weiß, aber das muss man nochmal grundsätzlich besprechen.
Du sprichst diesen Spirit an und dann kommen wir zu unserer Hausaufgabe danach, aber darauf würde ich noch ganz kurz eingehen, denn ich glaube, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, dass dieser Spirit, dieser fehlende Spirit, oft zu diesen ganz krassen Frustrationen in Schule führt. Und deshalb finde ich das total wichtig, was du gesagt hast, dass wenn man sich so einen Spirit erarbeitet, dann geht es ja letztlich allen besser. Also es geht ja nicht nur denen besser, die man dadurch, um jetzt pädagogisch zu sprechen, besser mitnehmen kann, ne? Also die dadurch dann auch besser gefördert werden, sondern es ist ja auch total befreiend, für LehrerInnen, die seit Jahren immer wieder, also ich meine, es ist ja ein Klischee, aber es entspricht natürlich wie so oft auch so ein bisschen der Wahrheit, ne? Dieses LehrerInnen jammern ständig, ne? Sie sind immer frustriert, Burnout, was weiß ich was. Ich glaube, diese Aspekte spielen da total mit rein, dass diese Befreiung aus diesem Ganzen überhaupt nicht stattfindet und dass man deshalb ganz oft fühlt, irgendwie nichts erreicht, obwohl man irgendwie was erreichen will. Und dazu gehört ja, dass man einfach so ein Spirit spürt und weiß, wofür man was macht. Und ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an das, was auch Peggy McIntosh über White Fragility gesagt hat, dass ab dem Moment, wo sie verstanden hat, was überhaupt ihre Privilegien sind und dass sie ihre Privilegien einsetzen kann für andere, dass auch für sie persönlich ein total befreiender Prozess war. Und das soll natürlich nicht sie als weiße Person wieder in den Mittelpunkt stellen, dass wir es nur machen, damit es denen auch gut geht. Aber im Kontext Schule, glaube ich, ist es wichtig, da mal drüber nachzudenken, wie positiv sich das auf alle auswirken kann, wenn man sich von diesem Festgefahrenen, worüber wir immer wieder meckern, irgendwie auch mal befreit. Also deshalb ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, meiner Meinung nach.
Also auf jeden Fall und gleichzeitig, ich erinnere mich jetzt an eine Lehrerin. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mich engagiert und frisch in Deutschland angekommene MigrantInnen zu Behördengängen quasi begleitet, was absoluter Horror ist, Behördengänge, oh mein Gott. Aber egal, Ausländerbehörde, anderes Thema. Und da war eine Lehrerin dabei, die ein bisschen älter war und die auch quasi mitbegleitet hat. Und die hatte so Burnout und ich habe sie angeguckt und wollte ihr, und ich war dann noch total jung, ich wollte ihr sagen, wenn jemand Hilfe braucht, dann bist du es eigentlich. So, also auch dieses Helfersyndrom, Helferinnen-Syndrom irgendwie nochmal zu reflektieren und zu sagen, es geht jetzt nicht darum, von Rassismus betroffene Menschen quasi über die Haare zu streicheln und zu sagen, oh nein, du wirst, also, und das ist halt Gefahr bei Süßkartoffeln tatsächlich, dass man quasi, dass man da reinfällt in diesen, das sind alles Opfer, keine Ahnung, ich muss denen helfen. Nee, es geht um eine Partnerschaft, es geht um Augenhöhe, es geht darum, das Individuum zu sehen, es geht darum, wie gesagt, Persönlichkeiten zu fördern, vor allen Dingen bei jungen Leuten, denen nicht das Gefühl zu geben, dass sie eben quasi eine extra Behandlung brauchen oder so, sondern dass es nur darum geht, quasi mit ihnen im Dialog das Beste für sie zu entwickeln und zu sagen, ich bin ja kein Pädagoge, ich weiß ja nicht, was all diese Modelle sagen und was man dann machen muss. Dafür wisst ihr mehr und besser Bescheid, aber es geht halt darum, sich genau diese Tools irgendwie zu arbeiten, zu sagen, ich lasse mich jetzt auf diese Person ein und versuche da Unterstützung zu leisten, so wie die Person es auch möchte, ohne paternalistisch zu sein.
Ja, ich glaube, es ist ein perfekter Übergang. Wir machen das ja am Ende immer so, dass anders als in der Schule wir auf Hausaufgaben gestellt bekommen von unseren Gästen. Und es geht ja auch für uns als zwei weiße Cis-Frauen darum, dass wir selber unseren Lernen Fortschritt oder unseren Lernweg immer wieder reflektieren wollen, weshalb wir dann auch immer im Nachhinein so ein bisschen teilen, inwiefern wir diese Hausaufgaben machen. Deshalb hast du jetzt die Chance, uns vor eine große Aufgabe zu stellen. Darfst es aber natürlich auch allgemein formulieren, ne? Was du dir aus deiner Position heraus wünschst als Hausaufgabe für LehrerInnen. Und darf natürlich da auch gerne auf deine 50 Punkte im Buch nochmal zurückgreifen.
Also ich kann mich ja beliebt machen und sagen, alle eure SchülerInnen bekommen eine 1-0. Das ist so. Ja. Nein, Spaß. Es ist tatsächlich schwierig, ganz konkret zu werden, aber im Allgemeinen würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr LehrerInnen sich einfach, also all diese SüßkartoffellehrerInnen, sag ich jetzt mal, sich zusammentun und netzwerken. Tatsächlich in der eigenen Schule, aber auch darüber hinaus. Und das gar nicht mal quasi, um sich politisch zu engagieren, sondern einfach, um sich auszutauschen. Weil ich glaube, dass viele BIPOC-LehrerInnen und ihre Verbündete nicht so gut im Netzwerken sind wie andere. Das ist aber auch in anderen Bereichen der Fall, also JournalistInnen zum Beispiel oder AktivistInnen, weil so Netzwerken ist immer sowas, das macht die junge Union, das wollen wir nicht. Aber eigentlich ist Austausch und sich nochmal Gedanken zu machen, gemeinschaftlich. In diesen Zeiten ist es schwierig, zusammenzukommen, aber es gibt ja das Internet und so. Und zu sagen, hey, einfach so ganz banale Fragen zu stellen, wie ist es eigentlich bei dir in der Schule? Wie hast du das jetzt, auch diese Frage, die kam zu ganz konkreten Thematisierung von Rassismus, es ist natürlich für mich total einfach als Autor zu sagen, das, das und das, aber ich bin ja nicht in der Praxis. Also es ist total schwierig, glaube ich, das dann immer individuell anzuwenden. Auch diese 50 Punkte, wie gesagt, die im Buch vorkommen. Und deswegen ist es total wichtig, glaube ich, dass sich LehrerInnen austauschen und zu sagen, wie hast du das eigentlich bei dir im Unterricht gemacht mit der Thematisierung oder mit diesem einen Text, der total schwierig ist zum Beispiel. War das gut, war das schlecht? Und so kommt man, glaube ich, mit einem guten Austausch tatsächlich auf ein besseres Produkt, wenn man so will. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, dass alle einfach miteinander reden sollen, aber formieren und organisieren ist auch total gut, auch um ein bisschen Dampf und Frust abzulassen, wenn die Direktorin, der Direktor dann, also jetzt denkt man, dass ich irgendwie was gegen Direktoren habe, aber es geht wirklich darum, da auch Strategien zu entwickeln, wie man mit schwierigen Situationen quasi umgeht als LehrerIn oder Lehrerschaft. Und das ist, glaube ich, eine Hausaufgabe, klingt immer so negativ, aber es ist so.
Für uns nicht.
Ich vergibt auch gerne Hausaufgaben.
Aber nein, du hast so, den Quatsch.
Manchmal habe ich Albträume noch, dass ich Hausaufgaben machen muss, also so Schulaufgaben.
Oh mein Gott. Aber du hast das ja gerade total pädagogisch schön gemacht. Du hast ja schon ganz viel Support in der Hausaufgabenformulierung mitgegeben und auch schon so ein paar strategische Tipps einfließen lassen. Von daher hätte man sich das besser überhaupt nicht wünschen können. Und wer im Übrigen gerne wissen möchte, was das so mit den Süßkartoffeln auf sich hat,
ja, genau,
der liest bitte das neue Buch von Mohammed Amjad, Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken.
Ja, wir haben eben auch schon gesagt, dass wir als DeutschlehrerInnen, also im Vorgespräch ein Kompliment ausgesprochen, das wir an dieser Stelle nochmal sehr, sehr gerne wiederholen, total begeistert davon waren, wie du geschrieben hast. Also wir haben es nicht einfach so verschlungen, sondern auch, weil es sprachlich einfach Zucker ist. Also es macht echt Spaß, es auch zu lesen und es ist nicht so verkompliziert, wie es ja häufig auch in diesen Diskursen ist, und du schreibst einfach ganz viel mit ganz tollen Metaphern und tollen Vergleichen, und man kann dem Ganzen wirklich sehr, sehr gut folgen. Deshalb würde ich sagen, sowohl als Einstiegslektüre zum Thema als auch als Add-on, wenn man schon andere Bücher gelesen hat, eine ganz, ganz große Empfehlung von unserer Seite aus.
Mhm.
Ich glaube, ich werde heute sehr gut schlafen.
Sei Dank. Und nicht von Hausaufgaben
von träumen. Der Instanz, von nein, aber von der Instanz quasi. Mich schreiben nämlich auch ganz viele LehrerInnen sehr unnette Briefe, sagen wir mal so. Aber es geht wirklich darum, dass es natürlich für mich als Autor total toll ist, wenn genau diese sehr harte Arbeit, komplizierte Gedanken so aufzuschreiben, dass sehr viele denen folgen können. Das ist natürlich für mich, für mein Autorenherz ist es einfach, es ist einfach schön.
Aber ernsthaft, ich finde, es ist die größte Kunst, wenn man komplexe Gedankengänge nicht hinter komplizierten Formulierungen versteckt, weil dann ist es immer so der Verdacht, dass man selber noch gar nicht durchgestiegen ist.
Eben.
Und das ist ganz ehrlich, ganz echt und das hat eine ganz krasse Message, das Buch. Und das ist Wahnsinn. Also das ist einfach, das ist ein riesengroßes Talent. Also ohne, dass ich jetzt diejenige sein könnte, die das ernsthaft bewerten könnte. Aber das zumindest hat das die Wirkung in mir erzeugt oder hat das einfach mit mir gemacht. Das ist total toll.
Also du darfst gerne in unsere Deutschkurse kommen und erklären, wie man Metaphern sinnvoll einsetzt und nicht
sehr,
einfach
sehr gern.
Irgendwas erfindet.
Genau.
Ja, super. Wir danken dir für dieses sehr, sehr tolle Gespräch und wir freuen uns, dass du heute da warst.
Tausend Dank für die Einladung. Liebe Grüße nach Köln und in dem Sinne bis bald. Ich komme vorbei.
Gerne.
Wir nehmen dich beim Wort.
Wir laden dich sofort ein.
Ja, danke euch.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.